Deutschlandfunk. Der Tag.
Das politische System hier bei uns in Deutschland, das gilt im internationalen Vergleich als sehr stabil. Gewaltenteilung, Zusammenspiel der Institutionen, gesellschaftliche Akzeptanz. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut hier bei uns. Und trotzdem schlägt eine Kommission des Bundestags jetzt einige tiefgreifende Änderungen im Wahlrecht vor. Die prominenteste davon, eine Verlängerung der Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre.
Nein, ich finde das keine gute Idee,
sagt der Politikwissenschaftler Frank Decker.
Willy Brandt hat ja vor 50 Jahren mal gesagt, wir müssen mehr Demokratie wagen. Und die Parteien, die das jetzt beschließen, die wagen eigentlich damit weniger Demokratie.
Bundestagswahlen, also nur noch alle 5 Jahre. Wie stehen die Chancen, dass das durchkommt? Wir fragen gleich nach bei Frank Capellan im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und wir werfen heute einen Blick nach Pakistan. Das Land hat tagelange schwere Unruhen hinter sich, ausgelöst durch die Verhaftung von Ex-Premierminister Imran Khan in dieser Woche. Was passiert da gerade in diesem Land, das ja immerhin auch eine Atommacht ist? Unser Thema Nummer 2 an diesem Freitag, dem 12. Mai 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Frank, grüß dich.
Ja, Tobias, hallo.
Frank, das ist ja ein wichtiges Papier, kann man sicher sagen, das da seit heute im Bundestag die Runde macht. Es sind die Vorschläge der Wahlrechtskommission. Die regt unter anderem an, dass die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre verlängert werden soll. Das hieße Bundestagswahlen tatsächlich nicht mehr alle 4, sondern alle 5 Jahre. Was soll denn damit besser werden?
Ja, man verspricht sich davon, dass eben die Gesetzgebungsverfahren von Bundestag und auch das, was von der Bundesregierung eingebracht wird in den Bundestag, dass das dann nicht so schnell gestört wird durch den Wahlkampf, dass der Wahlkampf nicht zu früh beginnt, dass man eben eine langfristigere Gesetzgebung auf den Weg bringen kann und dass es dann nicht so heftige Auseinandersetzungen gibt im Parlament über die Dinge, die da zur Entscheidung anstehen.
Klingt jetzt ein bisschen komisch, dass man Streit im Parlament irgendwie vermeiden will. Ist das nicht eigentlich der Sinn der Sache, dass im Parlament auch konträre Meinungen ausgetauscht werden, dass es da durchaus auch mal zu Streit kommt?
Ja, in der Tat. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Debatten und der Beschäftigung mit solchen Gesetzesvorhaben im Bundestag, dass da gerungen wird über den richtigen Weg, ganz klar. Aber natürlich merken wir ja schon, wenn es dann Richtung Bundestagswahl zugeht, dass dann das Parlament eigentlich kaum noch arbeitsfähig ist, dass dann viele Dinge dann auch vertagt werden. Aber ich gebe dir völlig recht und ich würde gerne einspielen, was der Politikwissenschaftler Frank Decker dazu gesagt hat heute Mittag im Deutschlandfunk. Der hat nämlich genau davor gewarnt und der meinte dann, Willy Brandt habe doch mal gesagt, man müsse mehr Demokratie wagen und wenn wir jetzt die Legislaturperiode verlängern, dann tun wir genau das Gegenteil. Denn damit würde sich ja zeigen, ja, eigentlich stören die Politiker, die Wähler, die Bürger, wenn man sich auf diesen Weg nun begibt. Hören wir mal, was er gesagt hat.
Das ist aus demokratischer Sicht ziemlich prekär, nämlich Wahlkämpfe stören, damit stört auch der Wähler. Aber es ist doch gerade das Wesen der Demokratie, dass die Regierenden auch auf Zustimmung angewiesen sind. Und im Übrigen finden ja diese Wahlkämpfe sowieso statt, egal ob wir 4 Jahre haben oder 5 Jahre, weil ja permanent zwischen der Legislaturperiode in den Ländern gewählt wird.
Also die Wähler stören die Politiker. Ich glaube, ich habe das gerade andersrum gesagt. Ja. Also das ist sein Punkt, den er da macht und da ist ja durchaus was dran.
Jetzt ist das ein Vorschlag der Wahlrechtskommission. Was ist das eigentlich für eine Kommission? Wer sitzt da drin?
Ja, da sitzen Vertreter aller Fraktionen im Bundestag drin und die haben sich dann zusammengesetzt. Über ein Jahr lang haben sie getagt in langen Sitzungen. Und da gibt es dann Mehrheitsmeinungen, Empfehlungen, Sondervoten. Und da sieht das dann beispielsweise so aus bei diesem Punkt, dass man sich das durchaus vorstellen kann, was die Verlängerung der Legislaturperiode angeht. Also Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vom Bundestag am Ende dann auch abgesegnet wird, dass das so kommen wird. Aber es gibt eben andere strittige Punkte, über die reden wir bestimmt noch. Da ist das bei weitem nicht so klar. Da gibt es viel mehr Knatsch.
Frank, das zweite Stichwort wäre, mehr Frauen in den Bundestag bringen. Eine Vergrößerung des Anteils weiblicher Abgeordneter ist ebenfalls einer dieser Vorschläge der Wahlrechtskommission. Wie soll das gehen? Wie stellt sich die Kommission das vor?
Ja, das ist eben so ein Punkt, wo sich die Wahlrechtskommission auch nicht einig ist, auch nicht mit der Mehrheit der Ampelfraktion. Denn SPD und Grüne fordern da ein Paritätsgesetz und die Liberalen wiederum, die FDP, die hält das für verfassungswidrig. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir haben ja das Beispiel erlebt in Brandenburg, Landtag. Vor 3 Jahren hat das Landesverfassungsgericht in Potsdam ein Paritätsgesetz gekippt und hat argumentiert, dass das eben nicht rechtens sei, dass eben auch Parteien, die überhaupt kein Interesse dran haben, für eine Parität und für einen höheren Frauenanteil zu sorgen, da denke ich jetzt an die AfD, dass die nicht vom Gesetzgeber dazu gezwungen werden können. Um nochmal Frank Decker zu zitieren, der meinte dann auch, ja, warum überlässt man das eigentlich nicht den Parteien? Also die können natürlich über ihre Listen, aber auch über die Aufstellung der Direktkandidaten dann ja dafür sorgen, dass da mehr Frauen ins Spiel kommen. Und die Parteien, die das eben nicht wollen, die lehnen das dann ab, eine solche Quote, eine solche Parität. Und dann letztlich hätte der Wähler, der Bürger das letzte Wort, ob er sich mit einem solchen Modell anfreunden kann oder nicht.
Aber Frank, allein nur die Tatsache, dass dieser Vorschlag auch in diesem Papier der Wahlrechtskommission auftaucht, das zeigt ja doch, dass es da durchaus starke Kräfte im Bundestag gibt, die das gerne durchsetzen wollen, oder?
Naja, wir sehen ja auch, dass die Quote, die Frauenquote im Bundestag wieder gesunken ist. Die liegt jetzt bei 31% etwa. Und da gibt es schon das Bewusstsein, wo wir ja so viel über Gleichberechtigung reden, dass man das auch leben muss im Bundestag. Aber die Frage ist, ob man das mit einem Gesetz machen muss, ein Paritätsgesetz, wo es eben diese verfassungsrechtlichen Bedenken gibt, die ich da gerade geschildert habe, oder ob man das nicht dann doch lieber den Parteien selbst überlässt, dafür mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen.
Okay, dann der dritte wichtige Punkt in diesem Papier, eine Absenkung des Wahlalters wird ebenfalls vorgeschlagen oder zumindest ins Gespräch gebracht. Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahren. Auch kein ganz neuer Vorschlag. Wie kommt der an?
Da gibt es Widerstand. Da gibt es Widerstand von Union und AfD. Und in diesem Punkt wäre auch eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Also man bräuchte die Union, man müsste sie da ins Boot holen. Und da sagt die Ampel jetzt immer wieder, naja, die Union will das nicht, weil sie bei jungen Wählern nicht so punkten kann. Deswegen ist es der Union nicht wichtig. Aber auch da könnte man sich vorstellen, dass da vielleicht doch noch Bewegung in die Sache reinkommt, weil man ja daran erinnern muss, dass in einigen Ländern das Wahlalter längst auf 16 Jahre herabgesetzt worden ist. Baden-Württemberg etwa, Nordrhein-Westfalen. Und da ist die Absenkung auch mit Zustimmung der Union erfolgt. Und da wäre es dann möglicherweise ja doch etwas unglaubwürdig, wenn die Union nun sagen würde, wir stellen uns dem auf der Bundesebene entgegen. Also warum soll man nicht wahlmündig sein mit 16 Jahren, auch im Bund, wenn das in den Ländern möglich ist. Also da erwarten uns, glaube ich, noch Diskussionen. Da kann man nicht sagen, dass das von vornherein nun ausgeschlossen ist. Und das könnte man auch schon, wenn man möchte, für die nächste Bundestagswahl auf den Weg bringen.
Gut, Frank, das waren also die Punkte, die Vorschläge, die heute die Wahlrechtskommission im Bundestag gemacht hat. Dieses Papier hat sie heute an die Bundestagspräsidentin übergeben. Wenn wir über Wahlrecht heute an diesem Freitag sprechen, dann sollten wir noch ein Gesetz erwähnen, das heute den Bundesrat passiert hat, die Verkleinerung des Bundestags. Darüber hat es ja monatelang Streit gegeben. Wir haben ja auch hier im Podcast viel darüber gesprochen. Jetzt hat also auch die zweite Kammer, der Bundesrat, dem zugestimmt. Da ist jetzt sozusagen ein Deckel drauf. Was war da heute zu hören in Berlin?
Ja, da gab es dann auch wieder Kontroversen im Bundesrat, wobei man sagen muss, der Bundesrat hätte das Gesetz, er hatte der Reform des Wahlrechts und der Verkleinerung des Bundestages, die ja vom Parlament selbst im vergangenen März schon beschlossen worden ist, nach einer überaus hitzigen Debatte, also der Bundesrat hätte das im Grunde auch nicht mehr stoppen können. Er hätte lediglich mit einer entsprechenden Mehrheit den Vermittlungsausschuss anrufen können. Da gab es heftige Diskussionen, insbesondere wegen des Wegfalls der Grundmandatsklausel. Das hat viele von uns ja auch überrascht, dass sich die Ampelkoalition zu diesem radikalen Schritt hat durchringen können. Denn das führt ja dazu, um das nochmal zu veranschaulichen, wir haben derzeit 39 Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag sitzen, obwohl die Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl 2021 unter der 5%-Hürde blieb. Sie holte nämlich nur 4,9% der Stimmen, holte aber gleichzeitig 3 Direktmandate. Und deswegen kamen dann alle über die Liste gewählten Abgeordneten noch dazu. Und das soll nun gekippt werden. Und das könnte aber auch die CSU betreffen. Die CSU hat bei der letzten Bundestagswahl 5,2% der Stimmen geholt. Und da gibt es Befürchtungen, dass sie bundesweit gerechnet unter die 5%-Marke sinken könnte. Und das wiederum würde dann dazu führen, trotz der vielen Direktmandate, die die CSU ja immer wieder in Bayern holt, wäre die CSU dann nicht mehr im Bundestag vertreten. Und Linke und Union klagen dagegen, haben das angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen zu klagen. Das wird geschehen und man kann sich auch kaum vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht das so ohne weiteres durchwinken wird. Also hören wir vielleicht noch mal Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, den CSU-Vorsitzenden, der sich heute im Bundesrat wie folgt dazu geäußert hat.
Stell dir vor, es ist Wahl und es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist eine Entwertung der Erststimme und de facto eine Art Wählertäuschung, denn du wählst jemanden, den du nicht bekommst. Zu was wird es führen? Zu mehr Motivation, zu mehr Bürgernähe, zu mehr Beteiligung an der Wahl oder dann doch letztlich Enthaltung?
Also er befürchtet eben, hat das heute nochmal zum Ausdruck gebracht, dass das zu Politikverdrossenheit dann eher führen könnte. Er macht natürlich auch noch einen anderen Punkt. Da geht es jetzt nicht nur um die Grundmandatsklausel. Es geht darum, dass der Bundestag ja so verkleinert werden soll, dass es maximal in Zukunft 630 Abgeordnete sein werden, die in Berlin unter der Kuppel hier Platz nehmen dürfen. Und das will man ja dadurch erreichen, dass die Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden. Und das heißt dann, dass bei 630 gewählten Schluss ist, auch wenn es noch zusätzliche Direktmandate geben sollte, da wird man dann von hinten quasi kürzen und diejenigen mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis hätten dann das Nachsehen, kämen nicht mehr in den Bundestag und das wiederum könnte auch in der Fläche, gerade im Osten Deutschlands, manche Regionen betreffen. Darauf hat Rainer Haselhoff, der christdemokratische Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, heute verwiesen, der da gesagt hat, im schlimmsten Fall wird das dazu führen, dass manche ländlichen Regionen im Osten der Republik überhaupt nicht mehr mit Direktmandaten, mit Vertretern im Bundestag präsent sein werden. Und das hält er doch für sehr bedenklich. Das käme dann so zustande, dass da Leute, die ein Direktmandat mit 16, 17, 18% holen, eben nicht mehr zum Zuge kommen würden.
Also heftige Kritik heute aus dem Bundesrat an der Verkleinerung des Bundestags. Außerdem die Vorschläge der Wahlrechtskommission. Hat uns alles Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio erklärt. Frank, danke dir vielmals.
Ich danke auch. Tschüss.
Und wir gehen nach Pakistan. Da kommt es seit einigen Tagen immer wieder zu heftigen Unruhen. Die Anhänger von Ex-Regierungschef Imran Khan, die gehen da auf die Straße, überall im Land, um gegen die Justiz und gegen Khans kurzfristige Verhaftung zu protestieren. Aus Sicht der aktuellen Regierung spielt der ehemalige Premierminister und ehemalige Cricketspieler Imran Khan gerade mit dem Feuer.
Als Sportler sollte er sich für Sportsgeist, Toleranz und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Aber stattdessen hat er den Weg gewählt, Anarchie, Chaos und Zerstörung im Land zu verbreiten, nur um selbst nicht Rechenschaft ablegen zu müssen.
Die Worte von Pakistans Minister Ahsan Iqbal. Peter Hornung verfolgt die Entwicklungen in Pakistan für uns. Ich habe heute Mittag mit ihm gesprochen und ihn erst mal gefragt, was er da gerade beobachtet.
Ja, das ist extrem spannend, gerade weil in jedem Moment etwas passieren kann, worauf seit langem gewartet wird, nämlich dass Imran Khan das Gericht verlässt, und zwar zunächst als freier Mann. Es war ja ein Drama die letzten Tage, die ganzen Unruhen. Inzwischen ist es so, dass das Gericht Pakistans, das oberste Gericht, gesagt hat, er sei illegal festgenommen worden vergangenen Dienstag. Jetzt heißt es, er kommt auf Kaution frei. Erstmal in mehr als 200 Fällen, nämlich so viel Verfahren, laufen gerade gegen Imran Khan. Das heißt, er soll jetzt freikommen. Die Frage ist, kommt er aus dem Gericht raus? Was passiert, wenn er aus dem Gericht rauskommt? Wird er doch festgenommen? Wird er irgendwo in ein sicheres Haus gebracht? Wird er irgendwie weggebracht? Es ist sehr spannend im Moment.
Also auf die ganzen Verfahren gegen Imran Khan können wir sicher gleich nochmal schauen. Zunächst würde ich nochmal einen kurzen Blick zurückwagen. Wie ist es denn in dieser Woche zu diesen Unruhen gekommen? Was war da die Situation?
Also der Auslöser war die Festnahme von Imran Khan am Dienstag. Da war er bei einer Gerichtsverhandlung in Islamabad und plötzlich kamen 50, 60, 70 schwer bewaffnete Polizisten. Man sah ihn in einem Raum sitzen, die waren außerhalb in einem Hof. Die haben die Scheibe eingeschlagen, die Tür eingeschlagen und haben ihn aus diesem Gericht heraus festgenommen. Das war eben der Auslöser für die ganzen Unruhen, die es dann gab.
Und was ist dann passiert im Land? Was hat man dann da gesehen und erlebt?
Es gab Ausschreitungen im ganzen Land, vor allem in den großen Städten, in Islamabad, aber auch in Lahore zum Beispiel. Da in Lahore wurde die Residenz eines hohen Armeekommandanten geplündert, zerstört. Es gab Unruhen in Peshawar im Westen des Landes, in Karachi. Das heißt, es gab in zahlreichen Städten, in zahlreichen Orten des Landes Unruhen, Ausschreitungen. Es gab Verletzte und es gab auch zahlreiche Tote.
Das ist also eine ganze Menge an Unruhe, die die Verhaftung dieses einen Mannes in Pakistan auslöst. Vielleicht können wir auf den mal etwas genauer schauen. Imran Khan, was ist das für ein Politiker, was bringt der mit?
Das ist ein Charismatiker, das ist ein Populist, das ist ein ehemaliger Cricketspieler, ein ehemaliger Nationalheld eigentlich, weil er 1992 den Cricket World Cup für Pakistan gewonnen hat, die Weltmeisterschaft. Der war Kapitän der pakistanischen Cricket-Nationalmannschaft und der hat eine Partei gegründet in den 90er Jahren. Und diese Partei, die führt er heute noch an. Böse Zungen sagen, es ist eine Ein-Mann-Partei. Es ist Khan und ganz viele dahinter, aber ohne Khan ist diese Partei nichts. Und er war erfolgreich bei Wahlen. 2018 war er Spitzenkandidat seiner Partei für das Amt des pakistanischen Premierministers und er wurde gewählt. Und er war von 2018 bis 2022 Premierminister von Pakistan. Und er wurde letztes Jahr durch ein Misstrauensvotum, also nicht durch Neuwahlen, sondern durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Da hat sich ein kleiner Koalitionspartner sozusagen aufgemacht zur Opposition und da konnte Khan gestürzt werden.
Und was genau wirft ihm die Justiz in Pakistan jetzt vor?
Naja, es sind um die 200 Verfahren. Da sind ganz viele Vorwürfe drin, um es auf den Punkt zu bringen. Es geht um Korruption und es geht um Geldwäsche. Es gibt auch noch Verfahren wegen Beleidigung und kleinere Sachen. Aber im Kern geht es um Korruption. Das Verfahren, weshalb er jetzt festgenommen wurde, diese Woche ist ein Verfahren, da geht es um Staatsgeschenke, die er bekommen haben soll in den Jahren nach 2018 als Premierminister. Die soll er zu Geld gemacht haben. Das soll er nicht angegeben haben und das ist im Kern der Vorwurf.
Was ist da dran? Wie beurteilen Sie das? Dieser Ex-Premier, der jetzt vor Gericht steht, dem man diese vielen Fälle von Korruption, Geldwäsche vorwirft und dessen Vernehmung, dessen Verfahren jetzt so viel Unruhe verursacht. Wie beurteilen Sie das von außen? Was sagt das über Pakistan, über das politische System in dem Land?
Ja, das wirft natürlich kein gutes Licht auf das politische System in Pakistan. In den einzelnen Verfahren die Vorwürfe zu beurteilen, das ist ganz, ganz schwer. Es ist kein Land der Saubermänner, muss man ganz klar sagen. Das gilt für Khan, das gilt auch für die Regierung. Korruption ist noch weit verbreitet. Auch der, sagen wir mal, laxe Umgang mit Staatsgeldern, um es mal so zu sagen, ist weit verbreitet. Also man kann aber auch annehmen, dass man quasi bei jedem Politiker und bei jeder Politikerin in Pakistan etwas finden kann. Und das war ja auch so bei Leuten, die in der Regierung sind, gegen die auch schon Verfahren liefen. Shehbaz Sharif, der Premierminister, war schon im Gefängnis. Sein Bruder, früherer Premierminister Nawaz Sharif, war im Gefängnis. Das heißt, es sind immer wieder Fälle, dass Politiker, und zwar in dem Moment, wo sie nicht mehr an der Macht sind, dann tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden. Das ist übrigens ein interessanter Punkt heute. Die Politik, die Regierung, die hat sich wütend geäußert bereits jetzt am Nachmittag über die Gerichtsentscheidung, eben Imran Khan zumindest mal auf Kaution freilässt. Weil sie sagen, als wir vor Gericht standen, als die Justiz gegen uns vorging, da wurden wir anders behandelt, da wurden wir nicht so vorsichtig behandelt, da wurden wir viel rüder behandelt und blieben dann auch lange im Gefängnis und auch in Untersuchungshaft. Das heißt, wir haben solche Verfahren auf allen Seiten. Und da reinzuschauen, was ist jetzt tatsächlich strafbar gewesen, was ist wirklich ein Fall, wofür jemand vor Gericht kommen müsste und was ist nur aufgebauscht und was ist möglicherweise total gemacht sozusagen, besteht aus Fälschungen, das ist ganz, ganz schwer zu sagen.
Und wenn da jetzt im ganzen Land Tausende von Menschen auf die Straßen gehen, wenn sich das möglicherweise noch verstärkt, wenn Imran Khan da jetzt vorübergehend auf Kaution, auf freien Fuß kommt, was könnte da folgen? Ich meine, das fragen sich wahrscheinlich viele Menschen, nicht nur in Pakistan selbst, sondern auch viele, die sich sonst ein bisschen mit dem Land beschäftigen. Pakistan immerhin ja eine Atommacht.
Absolut, absolut. Das will man sich eigentlich kaum ausmalen. Wir müssen uns Khan noch mal genauer anschauen. Der ist ja ein Volkstribun. Der kann ja die Massen bewegen. Der begeistert vor allem die jungen Leute. Und es geht bei dieser Geschichte auch darum, Khan hat das gestern gesagt, er will Neuwahlen, weil er weiß, er hat sehr gute Chancen, würde er sich wieder zur Wahl stellen. In freien Wahlen würde möglicherweise Imran Khan oder eine von Imran Khan geführte Koalition wieder eine absolute Mehrheit bekommen. Wie gesagt, er ist ja vergangenes Jahr gestürzt worden im Parlament durch ein Misstrauensvotum und nicht abgewählt worden. Das ist das Erste. Das heißt, er kann die Massen bewegen, er kann aber die Massen auch, wütende Massen auch steuern. Und das ist die letzten Tage geschehen. Die Partei von Khan, Vertreter der Partei von Khan, der PTI, die haben die Massen angeheizt, die haben die Unruhen angeheizt. Das, was die Regierung jetzt sagt, ihr habt hier quasi das Feuer gelegt und noch mehr Feuer angezündet im Land, das stimmt ja auch. Das ist tatsächlich so. Khan versucht hier eine Welle zu machen mit den Menschen, mit den Massen in Pakistan, um Neuwahlen zu erreichen. Aber es ist ein Spiel mit dem Feuer. Wir haben drei große Mächte eigentlich, wenn man es mal so ein bisschen reduzieren möchte mit der Komplexität. Wir haben Khan, den Populisten, der sozusagen die außerparlamentarische Opposition steuert, so auch die Straße. Wir haben die Regierung und wir haben das Militär. Und was das Militär macht, das wissen wir im Augenblick nicht. Und das ist sozusagen der Faktor, der jetzt wahrscheinlich alles bestimmen wird. Khan hat das Militär massiv provoziert, die letzten Wochen und Monate schon. Die Tatsache, dass dieser Armeekommander in Lahore, dass der verjagt wurde und sein Haus zerstört wurde, war eine massive Demütigung des pakistanischen Militärs. Die Kommentatoren hier sagen, sowas hat es seit 1971, seit der Spaltung Pakistans in Pakistan und Bangladesch nicht mehr gegeben. Also da ist die große Frage, was macht das Militär? Im Augenblick ist es noch relativ ruhig.
Imran Khan und die fragile Lage in Pakistan, haben wir darüber gesprochen mit Peter Hornung, der die gesamte Lage in Pakistan für uns verfolgt vom ARD-Studio in Delhi. Peter Hornung, vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Unruhen in Pakistan und die Debatte um das Wahlrecht bei uns in Deutschland, das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag. Was in der Türkei passiert, bei den Wahlen dort am Sonntag, das verfolgen wir natürlich auch. Und wir werden das kommende Woche hier bei Der Tag genau analysieren. Feedback lesen wir immer gerne. Kritik, Lob, natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Im Team waren heute Maria Grunwald und Tobias Armbrüster. Und wir sagen Danke und bis bald.